ganz herzlichen Dank, Herr Müller, Herr Krömker, Frau Brühl, für die freundlichen Worte erstmal. Sie müssen noch die Technik kurz einstellen. Ich freue mich sehr, hier zu sein und möchte einfach die Zeit mit Ihnen nutzen, vielleicht den Blick so ein bisschen zu weiten über eigene Projekte, wo man sich sehr praktisch mit E-Learning befasst, etwas stärker mal zu schauen, was passiert draußen in der Welt und tatsächlich diesen Aspekt, den Sie aufgegriffen haben, was bedeutet die Digitalisierung einerseits für die Gesellschaft, was bedeutet sie aber auch für die Institutionen, Hochschule, Schule. Einige von Ihnen sind ja auch in der Lehrerbildung tätig, das heißt, Sie haben da auch direkt Kontakte in die Schule rein und natürlich am Ende auch, was bedeutet es für die Rolle des Pädagogen. Also auf die Dinge möchte ich eingehen, versuche das irgendwie so in 40 Minuten etwa zu machen, dann haben wir noch genug Zeit zum Diskutieren und starte aber noch etwas breiter mit diesem Bild, weil dieses Bild sehr häufig mit der Digitalisierung gleichgesetzt wird. Sie sehen eine große Welle. Und die Welle wird auch von einigen gerne als Tsunami betrachtet und gar nicht mal zu Unrecht, denn wenn man sich mal anschaut, wo hier die Digitalisierung schon ihre Folgen gezeitigt hat, dann ist das sehr breit in der Gesellschaft. Also nehmen Sie sich mal das Beispiel der Presse, Sie können auch selber überlegen, wie oft Sie noch physische Zeitungen lesen oder ob Sie vielleicht auch häufiger Ihre Tablets zur Hand nehmen, machen Sie Online-Shopping. Und wie hören Sie eigentlich Ihre Musik? Also Sie sehen, ganz viele Branchen sind bereits von der Digitalisierung erfasst worden und haben dort wirklich zu dem häufig zitierten Prozess von Disruption, also wirklich fundamentaler Veränderung geführt, einige Branchen richtig auf den Kopf gestellt. Und da ist es durchaus naheliegend, dass der eine oder andere vielleicht auch eher in diesem Modus sich befindet. Und ich könnte mir vorstellen, dass auch in Ihrem Umfeld der eine oder andere Kollege eher in diesem etwas passiven Help-Modus sich befindet. Und was ich eigentlich gerne mit Ihnen tun möchte, ist Ihnen ein paar auch Argumente an die Hand zu geben und mit Ihnen gemeinsam zu diskutieren, warum vielleicht ein anderer Angang hier hilfreich ist. Und ich greife den Humboldt gleich mal zu Beginn auf, denn die große Frage, die ja dann vielleicht von diesen Menschen gestellt wird, ist eben sehr häufig, dass oder die Befürchtung, dass nun auch das Ende des Humboldtschen Bildungsideals nahe und insofern Gefahr im Verzug sei. Und insofern will ich eigentlich mal meine Kernbotschaft gleich mal zu Beginn hier loslassen. Die heißt nämlich nein, eigentlich im Gegenteil. Denn was Humboldt letztlich wollte, war eine Bildung für alle, in der jeder unabhängig von seiner Herkunft, seinem persönlichen Hintergrund sein individuelles Potenzial ausschöpfen konnte. Und das war mit den Maßnahmen, die Humboldt getroffen hat, beispielsweise eine allgemeine Schulpflicht, mehr schlecht als recht möglich, dieses Ideal zu erreichen. Und jetzt in Zeiten der Digitalisierung haben wir eben eine Phase erreicht, wo wir diesem Idealbild deutlich näher kommen können. Und insofern wir jetzt eigentlich eine große Chance haben, dieses Bildungsideal tatsächlich zu erfüllen. Also Kernbotschaft, nein, eigentlich im Gegenteil. Diese Sorge ist doch in weiten Teilen unbegründet. Es gibt dann auch immer noch diese Frage, wie ist es denn eigentlich mit den Schulen und Hochschulen, wie wir sie kennen? Und da bin ich vielleicht dann doch schon etwas mutiger, revolutionärer, wenn Sie so wollen. Und ich bin schon der Auffassung, dass es durchaus möglich ist, dass wir in 10, vielleicht 15 Jahren nicht mehr Schulen und Hochschulen erleben werden, wie sie heute aussehen, in vielfältiger Form. Habe da aber auch wieder den positiven Teil der Botschaft mitgebracht, dass viele dieser Veränderungen auch Lösungen für bestehende Probleme sein können. Und was sind das für Probleme? Ich will mal, wie gesagt, den Blick weitend auf zwei große Herausforderungen eingehen, mit denen wir in der Welt der Bildung zu tun haben. Und die erste habe ich mal etwas provokant vielleicht Herausforderung Masse, der globale Bildungshunger wächst genannt. Was dahinter steckt, sind solche Beispiele wie einfach der klare empirische Befund, dass in Deutschland das Abitur mittlerweile zum Regelabschluss wird und Studium zum Normalfall. Wir hatten in Nordrhein-Westfalen letztes Jahr über 65% eines Jahrgangs, die Hochschulzugangsberechtigung erlangt haben. Und da stehen wir in Deutschland jetzt nicht alleine da, sondern sind im internationalen Vergleich sogar eher noch so ein bisschen hintendran. Die USA haben das Ziel College for All schon sehr lange ausgerufen. In Korea erreichen bereits 80% einen Hochschulabschluss, also nicht nur die Zugangsberechtigung. Und wenn Sie in die Schwellen- und Entwicklungsländer schauen, Da ist die Bildungsexpansion nochmal in einer ganz anderen quantitativen Dimension unterwegs. Indien möchte bis 2025 500 Millionen Menschen ausbilden. Also da reden wir jetzt über duale Aus- bzw. Berufsausbildung dort. 500 Millionen Menschen, da bräuchte unser duales Ausbildungssystem ein Jahrhundert dafür. Also nur, dass Sie mal die Gefühl für die Dimensionen haben, die hier mit der Bildungsexpansion einhergehen. Also Herausforderung, Masse, Bildungshunger. Ist für uns in Deutschland sicherlich ein zu beobachtendes Phänomen, noch wichtiger zweifellos, aber die Herausforderung der Vielfalt, und da hatten Sie ja irgendwie auch schon eben kurz ein Stichwort dazu geliefert, und ich will Ihnen noch mehr Stichworte liefern, die diese Vielfalt, die wachsende, abbilden. Beispiel hier aus Frankfurt, der Anteil der Kleinkinder oder der Babys, die geboren werden und Migrationshintergrund haben in dieser Stadt, beträgt 75%. Und das ist allerdings tatsächlich ja nur ein äußeres Vielfaltsmerkmal, was immer sehr gerne hergenommen wird. Es gibt viel, viel mehr, und eines davon sprachen Sie eben gerade an, nämlich die atypischen Studierenden. Wir haben in den USA mittlerweile nur noch ein Viertel der Studierenden, die man als typisch im klassischen Sinne bezeichnen würde, die also direkt nach der Schule in Vollzeit vor Ort studieren. Auf 3 von 4 Studierenden trifft mindestens eines dieser Merkmale nicht mehr zu. Für Deutschland gibt es keine solchen Zahlen. Wir haben da ein bisschen Probleme mit dem Statistikgesetz. Einzelne Hochschulen erheben es, aber es gibt dazu keine bundesweiten Statistiken. Aber sowas gibt auch schon einen Anhaltspunkt. Also 22% der deutschen Studierenden haben bereits eine abgeschlossene Ausbildung. Da sehen Sie auch, dass dieses Normbild nicht mehr so verbreitet ist, wie es vielleicht mal war. Mein Lieblingsindikator für wachsende Vielfalt kommt allerdings aus Bayern, dem Hort elitärer Bildung, wenn Sie so wollen, dem Bayerischen Gymnasium. 15-jährige Mathematik, Lernabstand zwischen dem oberen und dem unteren Viertel, also nicht zwischen Schüler 1 und 100, sondern zwischen 25 und 75, beträgt dort 2,5 Jahre. Wenn man sich diese Zahl vor Augen erhält, dann sieht man, glaube ich, sehr deutlich, dass es mit dem gleichen Lernstoff, im gleichen Tempo und der gleichen Methode für alle so nicht mehr getan ist. Und die Flüchtlingsthematik setzt eben quasi nur noch eine Vielfaltspointe auf, die davor schon mindestens genauso relevant war, also das Problem. Das sind die Herausforderungen, mit denen wir uns im Bildungssystem derzeit auseinandersetzen müssen. Und jetzt kommen wir zur Digitalisierung, und ich möchte eigentlich 3 Dinge mit Ihnen tun. Ich möchte Ihnen 4 Geschichten aus der Welt des digitalen Lernens erzählen, die einfach mal so einen Eindruck geben, vielleicht bei Ihnen auch schon ein paar Assoziationen wecken, wie Digitalisierung nun helfen kann bei der Bewältigung dieser Herausforderungen. Versucht es dann anschließend noch ein bisschen stärker zu strukturieren und dann abschließend auch nochmal wirklich sehr klar die Frage aufzunehmen, was bedeutet das jetzt nun für Gesellschaft, was bedeutet das für Institutionen im Bildungswesen und was bedeutet es vor allem dann auch für die Rolle des Lehrers, des Pädagogen, des Professors. Fangen wir aber mit diesen 4 Szenen aus der digitalen Welt des Lernens an. Jetzt habe ich hier die Situation, dass ich mit sehr vielen Experten zu tun habe. Insofern stelle ich auch hier erstmal die Frage, wer von Ihnen kennt Sebastian Truhn? Na, es sind doch erstaunlich wenige, muss ich sagen. Ich hätte jetzt fast gerechnet, dass noch viel, viel mehr Hände hochgehen. Aber dann macht es umso mehr Spaß, Ihnen die Geschichte von Herrn Truhn zu erzählen. Die ist nämlich ganz spannend. Sebastian Truhn ist ein deutscher Professor, in Solingen geboren und relativ früh nach in die USA gegangen, in Silicon Valley, wurde dort Professor für künstliche Intelligenz in Stanford, also auch wieder so ein Hort elitärer Bildung, wo nur jeder 20. Bewerber einen Studienplatz bekommt und die Studiengebühren locker mal $50.000 im Jahr betragen. Und Truhn hat da eben auch nicht mal mit seiner Professorenschaft genug gehabt, sondern war so eine Art Hansdampf in allen Gassen, hat sehr maßgeblich am selbstfahrenden Auto bei Google mitgewirkt und dieses Forschungslabor Google X auch geleitet, also da, wo irgendwie Roboter frei rumfahren und Kühlschränke automatische Nachbestellungen tätigen, all diese Dinge. Und in seiner Eigenschaft als Professor in Stanford kam er vor jetzt gut 5 Jahren, so lange ist es schon her, auf die Idee, seine bislang nur auf dem Campus für die sorgfältig ausgewählte Elite angebotene Vorlesung Introduction to Artificial Intelligence, Einführung in die künstliche Intelligenz, auch übers Internet anzubieten. Und zwar jedem dann frei zugänglich zu machen, unabhängig davon, ob er es eben jetzt in den Studiengang dort geschafft hat oder nicht. Und was erstmal als Experiment losging, hat sich dann wirklich so zu einer Art digitalen Welle entwickelt. 5000 irgendwie über einen Fachverteiler, E-Mail bekannt gemacht, dass diese Vorlesung da jetzt auch anzuschauen sei. Und haben sich jeden Tag 5000 Leute eingeschrieben. Also ein richtiger Schneeballeffekt. Und bei 160.000 musste man das System dann aus technischen, kapazitären Gründen schließen. Zu 190 Ländern waren am Ende da Studierende in Anführungszeichen eingeschrieben und von den 160.000 haben immerhin 23.000 am Ende auch die Abschlussprüfung erfolgreich bestanden. Kann man noch diskutieren, ist das viel oder ist es wenig, aber es sind immerhin 23.000 und damit mehr als ein normaler Professor wahrscheinlich in seinem Leben überhaupt im Hörsaal vor die Nase bekommt. Das eigentlich Revolutionäre sind aber dann doch, glaube ich, eher die 412 als die 23.000, denn es war tatsächlich so, dass der beste Stanford-Student, also von den sorgfältig Ausgewählten, die $50.000 im Jahr zahlen, auf Platz 413 in der Abschlussprüfung kam. Also in anderen Worten, 412 aus aller Welt, die aus welchen Gründen auch immer es nicht nach Stanford geschafft hatten, waren am Ende besser als die so sorgfältig ausgewählte Elite. Die zweite Geschichte führt uns in die Schule. Die handelt von New Classrooms plus 50%. New Classroom ist eine gemeinnützige Organisation aus New York und die betreiben da eine Schule und machen Folgendes. Ich habe Ihnen ein kleines Video mitgebracht, dass Sie mir jetzt nicht nur ständig zuhören müssen, sondern im Sinne des Methodenwechsels auch ein bisschen Abwechslung haben. Und ich hoffe, dass auch der Ton funktioniert.
Jeder Mensch ist einzigartig, hat verschiedene Begabungen und Stärken. Aber in der Schule lernen alle Schüler das Gleiche im gleichen Tempo und meist auf die gleiche Weise. Das ist seit Jahrhunderten so. Das Resultat ist, dass oft viele den Stoff nicht verstehen und andere sich langweilen. Eine Schule in New York ist deshalb mit dem Projekt New Classrooms einen ungewöhnlichen Weg gegangen. Hier wurden in Mathematik Klassen- und Jahrgangsgrenzen aufgelöst. Alle Kinder lernen jetzt zusammen. Jeder Schüler erhält jetzt morgen seinen eigenen Lehrplan. Das heißt, jeder lernt genau dort weiter, wo er gerade steht. Und so, wie es am besten zu ihm passt. Manche Kinder lernen dann gemeinsam in einer Gruppe. Andere lassen sich von Lehrern etwas erklären. Wieder andere arbeiten und üben allein. Computerprogramme sind dabei zentral. Die Schüler nutzen Lernspiele, schauen Videos oder lesen Texte und lösen Übungsaufgaben am Rechner. Am Ende eines Tages zeigen sie in einem kleinen Test, was sie gelernt haben. Die Testergebnisse werden über Nacht elektronisch ausgewertet. So entsteht für jeden einzelnen Schüler automatisch ein neues Lernprogramm für den nächsten Tag. Lehrer sind an dieser Schule keinesfalls überflüssig. Sie haben jetzt mehr Zeit, auf die individuellen Bedürfnisse ihrer Schüler einzugehen. Auf einem Bildschirm sehen Sie, wie jeder von ihnen vorankommt. Braucht jemand Hilfe, kann der Lehrer schnell reagieren. So gewinnt ein Lehrer Zeit für das, was sie am besten können. Unterrichten. Das Projekt New Classrooms ist für die Schüler ein riesiger Erfolg. In einem Schuljahr lernen sie fast 1,5 Mal so viel wie das Nationalmittel. Die digitale Personalisierung ermöglicht, dass jeder so lernt, wie es am besten zu ihm passt. Neugierig geworden? Wir haben die spannendsten Beispiele.
Spare Ihnen den Werbeblock. New Classrooms plus 50% und die dritte Geschichte geht wieder zurück an die Hochschule. Arizona State University ist plus 61%. Die Arizona State University, das ist so eine Hochschule, die kennt man in Deutschland gar nicht so wirklich. Es ist aber die größte Campus-Hochschule der USA mit 80.000 Studierenden. Und die Besonderheit von diesen 80.000 Studierenden sind die meisten sogenannte First Generation Students, also solche, die zum ersten Mal in ihrer Familiengeschichte oder als Erster aus ihrer Familie es an die Hochschule geschafft haben. Und insofern also dort eine ganz besondere Herausforderung, vor der die Universität steht, mit ihren 300 Fächern, die sie da zudem auch noch bestreitet. Und es ist tatsächlich so, das größte Problem und die Herausforderung, die die Hochschule dort hat, sind die Studienabbrecherzahlen. Die sind immens und man hat über Jahre nicht so richtig einen Weg gefunden, dem beizukommen und dann aber vor einigen Jahren sich digitaler Hilfe bedient und einen Versuch gestartet, der den Namen e-Advisor trägt. Und der e-Advisor ist letztlich nichts anderes als eine Software, die jedem Studierenden persönliche Empfehlungen für seinen Studienverlauf gibt. Und zwar also entsprechend seinem persönlichen Profil, auch seinen Berufswünschen, seinen Entwicklungsplänen, aber eben auch auf Basis von Informationen wie Finanzdaten, Informationen, die irgendwie aus dem Studentenwohnheim kommen, von der Campuspolizei, wie häufig und wann man die Sportfazilitäten der Hochschule aufgesucht hat. Das kann man mit dem Studentenausweis alles dort erfassen. Also eine Reihe von Daten, Big Data. Und da sehen Sie schon, wie schmal der Grat dann eben an der Stelle auch sein kann, denn da graust es einen dann vielleicht doch so ein bisschen, was da alles erfasst wird. Das sind letztlich alles Daten, die auf mögliches frühzeitiges Scheitern im Studium hinweisen können. Und das Ergebnis oder der Erfolg gibt gewissermaßen der Hochschule recht, denn die plus 61% ist die Quote, um die sich diejenigen, die ihr Studium in der Regelstudienzeit absolviert haben, plus zwei Semester, seit Einsatz dieses e-Advisors erhöht haben. Also ein immenser Erfolg für eine Hochschule, die eben immer genau dieses große Problem hat. Statt 26% schaffen jetzt irgendwie über 40% diesen Abschluss in der Regelstudienzeit. Und trotzdem zeigt eben dieser Einsatz von oder diese Nutzung von doch sehr privaten Daten, wie nah wir irgendwie dann auch schon wieder an diesem Orwellschen Paradigma rankommen. Und das ist eben eine ein großer Erfolg und gleichzeitig eben eine sehr, sehr große Verpflichtung für so eine Hochschule wie die Arizona State, dass eben die Digitalisierung oder der Einsatz von Daten, die Nutzung nicht zur kompletten Entmündigung oder zum Aufgeben der Privatsphäre des Einzelnen führen kann. Große Herausforderung, auf die ich dann gegen Ende nochmal eingehen werde. Und die vierte Geschichte zum Abschluss des Story-Reigens handelt noch von einem Startup namens NAC, Next 20 Minuten, ein Startup aus dem Silicon Valley. Und wenn Sie die Arizona State-Geschichte schon so ein bisschen gruselig fanden, dann bin ich gespannt, was Sie dazu sagen. Ich versuche das mal ein bisschen zu sortieren, was ich Ihnen da jetzt in vier Geschichten erzählt habe. Und zwar diesmal in sechs Dimensionen. Die erste ist Harvard für alle Zugang für die Begabten. Und das greift die Geschichte von Sebastian Truhn vom Anfang auf. Was da passiert, ist letztlich dieses große MOOC-Movement, von dem Sie alle gehört haben. Es war der Ausgangspunkt dieser Massive Open Online Course Geschichte. Was letztlich da passiert, ist aber eben doch in vielen Fällen leider noch nichts anderes als eben in ein Sender in der Mitte, der Professor, der sich jetzt eben mittels Technologie einer Kamera weiterer technischer Parameter bedient und dadurch viel mehr Leute als vorher erreicht. Oft ist es eben dann doch auch noch alter Wein, der da in neuen Schläuchen verkauft wird. Ich sage immer, so eine Vorlesung wird nicht dadurch besser, dass man sie abfilmt. Und dieses Phänomen war dann eben auch zu beobachten, dahingehend, dass viele dieser Hoffnungen der Demokratisierung der Bildung durch Massive Open Online Courses dann letztlich doch leider enttäuscht werden musste. Wenn man sich die Demografie der Nutzer dieser Kurse anschaut, stellt man eben fest, dass 90% white, wealthy und well educated sind, also ohnehin schon Studienabschluss haben, zu ihrer persönlichen Weiterbildung diese Kurse nutzen, aber eben doch eher in selteneren Fällen Menschen erreicht werden, die bislang nicht diese Zugangsmöglichkeiten hatten. Das passiert auch und das ist ein großer Erfolg. Sie erreichen damit sicherlich das Genie in Indien oder die alleinerziehende Mutter auf der deutschen Hallig, die keine Möglichkeit hätte, irgendwie eine Hochschule aufzusuchen. Aber es ist eben gewissermaßen so ein bisschen die verhinderte Elite, die jetzt durch diese Online-Kurse erreicht werden kann. Das ist nicht schlecht, aber es ist eben nur eine Dimension des digitalen Potenzials, was man da nutzen kann. Ein zweiter Aspekt, der geht dann in die Richtung Personalisierung, passend für jeden individuell zugeschnittenes Lernen. Da sind wir bei der Schule aus New York und der Geschichte dort. Was Sie da beobachten können, ist eben, dass es nicht mehr so ist, dass für alle der gleiche Lernstoff im gleichen Tempo auf dem gleichen Lernweg vermittelt wird, sondern man eben hier einen sehr personalisierten Lernweg, Lernstil und auch teilweise Lernziele definieren kann und die Digitalisierung da sehr, sehr große Unterstützung leistet, um mit der wachsenden Vielfalt und Heterogenität der Lernenden umzugehen. Und das ist natürlich ein Phänomen, was nicht nur für die Schule zutrifft, sondern mit Sicherheit für die Hochschule auch in ähnlicher Form. Grundlage dessen ist, dass man eben Lernstoff viel stärker modularisiert, in kleinere Einheiten umsetzt, als das bislang der Fall war. Es ist nicht mehr irgendwie der eine bildlich das Schulbuch von Seite 1 bis 100, was in dieser Reihenfolge genau durchgegangen wird, sondern letztlich sind es 100 Seiten, die für jeden auch individuell anders kombinierbar und durchlaufbar sein können, die Personalisierung. Und letztlich werden dann auf diese Weise zwei, also mit der Massifizierung und der Personalisierung, zwei scheinbar widersprüchliche Ziele versöhnt. Also dieses Ideal Bildung für alle und personalisiertes Lernen für jeden, die irgendwie scheinbar widersprüchlich schienen, teilweise auch politisch, ideologisch gegeneinander gesetzt wurden über lange Jahre. Diese beiden widersprüchlichen oder scheinbar widersprüchlichen Ziele sind jetzt in Zeiten der Digitalisierung vereinbar. Es gibt aber noch viel mehr potenzielle Mehrwerte und bei potenziell schwingt eben auch mit, das ist alles kein Selbstläufer, man muss da schon hart für arbeiten, dass es auch wirklich dann zu den positiven Effekten kommt. Der dritte, nämlich Qualität ohne Qual, spielend zum Erfolg, ist mir besonders wichtig, weil er gerne untergeht in der öffentlichen Diskussion. Es wird sehr gerne dann auch von einflussreichen Personen gesagt, ja, das ist ja schon ganz gut, solange sie nicht daddeln. Und in diesem Begriff daddeln schwingt eben letztlich mit, dass dieses, nämlich irgendwie ein motivationsgetriebenes, spielerisches Lernen irgendwie von schlechterer Qualität sei als anderes. Und das ist eben nicht notwendigerweise der Fall. Es gibt mit Sicherheit auch schädliche Computerspiele, aber es gibt auch eine ganze Reihe von sehr nützlichen Einsatzszenarien da, mit denen man eben auch die erreichen kann, die vielleicht nicht unbedingt motiviert sind. Denn auch mit diesem personalisierten Lernen erreichen sie am Ende nur die, die irgendwie auch motiviert sind zu lernen. Wenn sie das nicht sind, müssen sie nochmal auf andere Mittel zurückgreifen. Und wenn wir uns mal vergegenwärtigen, was eigentlich ein gutes Computerspiel ausmacht, dann sind das solche Eigenschaften wie, dass es nicht zu leicht ist und nicht zu schwer. Man hat irgendwie als Spieler immer das Gefühl, es noch im Griff zu haben, auch wenn man natürlich eigentlich schon sehr gesteuert wird. Man geht in kleinen Leveln voran und vor allem bekommt man unmittelbares Feedback und eine sofortige Belohnung. Und das sind alles Eigenschaften, die eben auch Lernen erfolgreich machen und insofern unbedingt auch viel stärker noch Eingang finden sollten bei uns in der Bildung. Also das dritte Potenzial, das spielerische Lernen. Ein viertes, haben wir genannt, WeQ schlägt IQ, vernetztes Lernen. Und bildlich gesprochen ist es dann das, da ist kein Professor mehr in der Mitte oder auch kein Lehrer, sondern was hier passiert, ist, dass sich Lerngruppen bilden, sie vernetzen sich untereinander im Team, sie vernetzen sich auch mit anderen Gruppen und machen sich eben kollaborativ gemeinsam auf den Weg zu lernen. Da gibt es schöne Einsatzszenarien, die manche irgendwie vielleicht noch etwas utopisch wirken, aber sie funktionieren durchaus. Also zum Beispiel hat sich in den USA eine Peer-to-Peer-University gegründet. In den USA darf sich alles irgendwie University nennen, es ist eigentlich keine Universität, es ist eher so eine Art digital-analoge Weiterbildungseinrichtung, wo Leute, die Interesse an einem bestimmten Thema haben, sich da so zusammentun und Lerngruppen bilden. Und sie strukturieren diesen Prozess, ohne dass irgendwie einer jetzt der Kurs- oder Seminarleiter wäre, sondern jeder trägt eben bei, was er beitragen kann, nutzt seine Netzwerke und man macht sich dann da gemeinsam auf den Lernweg. Übrigens anfänglich nur digital, da hat man gesehen, es hat nicht richtig funktioniert. Man braucht auch irgendwie so lokale Lerngruppen. Inzwischen ist das eine Kombination aus nicht digitalen und digitalen Lernelementen. Funktioniert erstaunlich gut. Und es sind eben auch so ganz praktische Tools in der Schule. Also wenn Sie sich mal vorstellen, Sie können irgendwie in einem Online-Dokument von welcher Firma auch immer gemeinsam mit 8 Schülern an einem Dokument arbeiten. Dann sind das völlig neue kreative Prozesse, die da freigesetzt werden, die so vor wenigen Jahren noch überhaupt nicht möglich gewesen wären. Also letztlich die Kraft und die Möglichkeit, kollaborativ zu arbeiten, gab es vorher auch schon, aber jetzt in digitalen Zeiten quasi nochmal richtig verstärkt als Potenzial. Fünfte Dimension, Orientierung. Da reden wir über Wege durch den Bildungsdschungel und in Deutschland beispielsweise haben wir 80.000 Studiengänge. Und Sie können sich leicht vorstellen, dass es nicht so leicht ist, unter diesen 80.000 Studiengängen genau den richtigen zu finden. Wenn Sie jetzt irgendwie aus einem akademischen Elternhaus kommen, dann wird Ihnen schon irgendjemand helfen, aus der Familie, aus dem Bekanntenkreis, Sie da zu orientieren. Und selbst wenn Sie irgendwie nicht unmittelbar das Richtige finden, dann vielleicht nochmal nach dem Wechsel, nach dem zweiten Semester, irgendwie kommen Sie schon auf den Pfad, meistens jedenfalls. Wenn Sie diese familiäre Unterstützung von Ihrem Umfeld nicht haben, kann es schon schwieriger werden. Und da sehen wir eben auch, dass es eine Frage der Chancengerechtigkeit ist. Und es ist eben sehr deutlich zu erkennen, und dieses Beispiel von der Arizona State University mit dem E-Advisor ist nur eines von vielen Anwendungsszenarien, die zeigt, dass über digitale Plattformen da großes Potenzial ist, eben eine viel bessere Orientierung auf dem Weg durch den Bildungsdschungel zu ermöglichen, und zwar für alle. So, und das sechste Beispiel, die sechste Dimension, die wird dann aufgegriffen von diesem Computerspiel NAC, und das ist wirklich nur ein Beispiel, es gibt schon viele davon, die werden auch schon erstaunlich breit genutzt, gerade von größeren global agierenden Unternehmen, die solche Tools im Rahmen ihrer Auswahlprozesse nutzen. Es geht am Ende um das perfekte Paar und die Frage, wie man den perfekten Kandidaten zur perfekten Stelle bekommen kann. Und das ist keine kleine Herausforderung. In Deutschland endet derzeit nur jede zweite Bewerbung mit einer Einstellung. Also können Sie sagen, gut, man lernt immer aus jedem Bewerbungsprozess, aber dennoch 98% am Ende doch tendenziell in Frustration. Und Wie wird das möglich? Es wird eben vor allem dadurch möglich, dass wir jenseits von ganzen Studienabschlüssen, irgendwie einem großen Zeugnis und Diplom am Ende, Kompetenzen in viel kleineren Einheiten mittlerweile erfassen, messen und eben vor allem dann, wieder bei der Digitalisierung, auch transparent machen können. Und insofern eben Kompetenzen da jetzt viel stärker zur Geltung kommen als vielleicht bislang noch Kreditpunkte, und das wirft einige Fragen auf, gerade für die Ausbildung und für die Ausrichtung, mit der wir dann an der Hochschule zu tun haben. So viel erstmal zu den sechs Dimensionen, den potenziellen Mehrwerten, die Digitalisierung bieten kann. Und Sie haben ja vielleicht auch rausgehört, dass es da eben auch immer Entwicklungen geben kann, die dann weniger positiv enden. Und insofern ist eben auch wirklich einer sowohl politischen als auch irgendwie strategischen Gestaltung von Bildungseinrichtungen Bedarf. Und da möchte ich jetzt nochmal darauf eingehen, in genau diesen drei Dimensionen, die ich anfangs schon ansprach, nämlich was bedeutet das eigentlich nun für unsere Gesellschaft, was bedeutet das für die Institutionen und letztlich auch für die Pädagogik. Für die Gesellschaft eine ehrliche Einordnung, die nicht nur Positives vielleicht für uns mit sich bringt, womit wir aber umgehen müssen. Viele dieser Möglichkeiten, die ich Ihnen da beschrieben habe, sind ein großes Potenzial für mehr globale Gerechtigkeit. Wir müssen aber, glaube ich, auch ehrlich sein, dass wenn diese Demokratisierung der Bildung gelingt, der globale Zugang, die passenden Jobs für jeden über Plattformen wie beschrieben, dann bedeutet diese neue Chancengerechtigkeit auf globalem Maßstab durchaus auch eine Herausforderung auf eher lokalem, nämlich eine Herausforderung für die heute Privilegierten, sozusagen für die bisherige Elite, die da durchaus unter Druck geraten kann, wenn Jobs irgendwie bislang über Netzwerke vergeben worden sind und dieses plötzlich nicht mehr so läuft, sondern eben über andere Möglichkeiten, wo viel stärker wirklich individuelle Kompetenzen erfassbar und transparent gemacht werden können, wo die Bedarfe des Arbeitsmarkts auch stärker abbildbar sind, dann ist das auch eine Herausforderung. Da gibt es keine leichten Antworten darauf, wie man damit umgeht, aber gute Bildung ist sicherlich die allerwichtigste, denn damit, nur damit kann man wirklich das Individuum befähigen, mit den neuen Herausforderungen auf dem dann auch immer stärker globalen Jobmarkt umzugehen. Für die Institutionen auch nicht leicht. Es gibt hier ein Zitat eines amerikanischen, durchaus sehr gut beleumundeten Professors, Clayton Christensen, der hat einiges zu dem Thema Digitalisierung geschrieben, unter anderem den fast schon Klassiker Disrupting Class. Und er sagt, in 15 Jahren wird mehr als die Hälfte der amerikanischen Hochschulen bankrott sein. Ich halte für sehr unwahrscheinlich, dass uns das in Deutschland auch so wieder kehrt. Aber man muss sagen, das hat er vor 5 Jahren gesagt und die ersten sind bereits pleite. Es ist also nicht so, dass wir hier jetzt eine Schreckensbotschaft vor uns haben, die völlig jeglicher Grundlage entbehrt. Und warum ist das so? Also ich hatte ja schon angedeutet, Kompetenzen werden wichtiger als Kreditpunkte, Arbeitsmarktbedarfe wichtiger als Abschlüsse. Und damit geht eben auch einher, dass deutlicher und transparenter wird, was eine Hochschule einem wirklich bringt am Ende auf dem Arbeitsmarkt und was man wirklich von einem Studium, was in den USA eben tatsächlich teilweise bis zu $50.000 im Jahr kostet, am Ende hat. Es geht damit einher auch dieses Winner-Takes-It-All-Prinzip, das kennt man aus der Digitalisierung, also aus Digitalökonomie sehr häufig. Es gibt eben die eine große Suchplattform. All die Geschäftsmodelle konzentrieren sich eben sehr häufig auf irgendwie einen großen und andere, die dann dahinter schwer zu kämpfen haben. Es wird jetzt sicherlich nicht so sein, dass wir am Ende nur noch eine Hochschule in den USA haben oder global, aber dass irgendwie starke Marken noch stärker und präsenter werden und die Schwachen, die vielleicht auch dann wirklich weniger Mehrwert bieten für den Einzelnen, stärker zu kämpfen haben, damit ist schon zu rechnen. Es sind wahrscheinlich gerade so die in der Mitte in den USA. Also da haben wir die großen Elite-Hochschulen, um die würde ich mir erstmal überhaupt keine Sorgen machen. Da gibt es Community Colleges, die eine sehr wichtige Arbeit vor Ort leisten und da dazu beitragen, dass da Absolventen für den lokalen Arbeitsmarkt ausgebildet werden. Aber dazwischen gibt es eben eine ganze Reihe an teuren Second-, Third-Tier-Universities, deren Abschlüsse momentan relativ wenig wert sind. Die Zahl, die mich da immer besonders schockiert, ist, dass 17% der amerikanischen Briefträger einen Bachelorabschluss haben, womit man, glaube ich, ganz gut sieht, dass da irgendwas nicht so ganz stimmt mit der Ausbildungsniveau und dem, wie es dann am Ende am Arbeitsmarkt ankommt. In Deutschland wird uns das sicherlich so schnell nicht so passieren. Das hängt auch mit unserem staatlich finanzierten Bildungssystem zusammen. Aber es gibt so ein paar Entwicklungen, mit denen man sich eben doch auseinandersetzen sollte. Dahinter steckt so ein bisschen diese Beobachtung, dass bislang eine Hochschule eigentlich alles gemacht hat. So ein alles aus einer Hand Prinzip, letztlich von der Rekrutierung der Studierenden, deren Auswahl, man hat das Curriculum festgelegt, man hat dann die Lehre, Übungen, Prüfungen, am Ende Zertifizierung, und wenn es richtig gut lief, hat man dann irgendwie am Ende noch geholfen, den guten Job zu finden. Und da gibt es jetzt eben so kleinere Anbieter, die sich auch was spezialisieren, die das über digitale Plattformen machen. Und insofern auch dieses alte, wenn Sie so wollen, alles aus einer Hand Geschäftsmodell von Hochschulen ein bisschen in Frage stellen. Und wenn man noch weiter geht, könnte man das sogar auf den Professor runterbrechen. Da hat ein Lehrender eben früher auch alles alleine und aus eigener Hand gemacht, von den Konzepten bis zum Korrigieren am Ende der Prüfungen. Und auch hier ist eben zu beobachten, dass sich die Dinge da stärker konzentrieren. Es vielleicht den einen gibt, der das Konzept entwickelt, dann der eine, der irgendwie die Lehre vielleicht auch mit digitaler Unterstützung eben darbietet, und am Ende ganz viele dann helfen, diese Klausuren auch zu korrigieren. Denn wenn so viele da mitmachen, dann kann man das als Einzelne auch gar nicht mehr leisten. Also Unbundling als Herausforderung wird nicht so unmittelbar in Deutschland ankommen, aber es ist eine Beobachtung, die ja man häufiger machen muss. Vieles, was in den USA passiert, kommt irgendwie früher oder später dann auch doch zu uns rüber. Was anderes noch, neue Lernräume, glaube ich, auch ein ganz wichtiges Thema, wie sich Institutionen verändern. Ich habe mal nur ein paar Fotos mitgebracht, wie Schulen heute auch schon aussehen können. Es ist ganz spannend, neue Lernräume, die irgendwie auch solche kreativen Räume schaffen, wie ich sie Ihnen vorhin beim Peer-to-Peer-Learning kurz beschrieben habe. Sowas ist nicht teurer als die klassische Bauweise, und es ist umso bedauerlicher, dass wir irgendwie immer noch in Deutschland Schulen bauen, die so aussehen wie vor 200 Jahren. Es gibt auch Städte, die da schon deutlich weiter sind. Köln zum Beispiel wird sowas nicht mehr gemacht, sondern da setzt man genau auf solche neuen Lernräume. Ich glaube, ein ganz wichtiges Thema auch für Hochschulen, denn man wird wahrscheinlich nicht mehr solche Massenhörsäle brauchen künftig, wie man sie kennt, sondern eben viel stärker auch solche neuen Lernräume. Auch eine Herausforderung, vor der wir stehen. Komme ich noch zur dritten Dimension, nämlich die Frage, wie Digitalisierung die Rolle der Lehrkräfte und vor allem der Pädagogik verändert. Und hier ist wirklich eine sehr positive Botschaft zu senden. Es bleibt uns nämlich, wenn wir es gut machen, mehr Zeit fürs Wesentliche. Mein Lieblingszitat einer amerikanischen Lehrerin, die wir auf unseren Recherchereisen für das Buch trafen, die jetzt mit Khan Academy, das ist so ein Nachhilfe-Videoportal, was kostenfrei zur Verfügung steht, auch gemeinnützig organisiert. Und die sagt, mein Unterricht ist wirklich besser geworden, seit ich diese Videos nutze, denn statt standardisiertem Wissen kann ich jetzt endlich wieder Kinder unterrichten. Und was sie eben meint, ist, sie hat mehr Zeit fürs Wesentliche dadurch, dass sie zum Beispiel Standardwissen, sagen wir mal Satz des Pythagoras, da gibt es ein tolles Lernvideo, was einer super erklärt hat, vielleicht auch besser als ich selber könnte. Und das nutzt sie dann so im Sinne des Flipped Classrooms, viele von Ihnen werden das Konzept kennen, dass dieses dann von den Schülern auch eigenständig erarbeitet und gelernt wird und dann in der Schule im Unterricht mehr Zeit bleibt, um wirklich diese Konzepte anzuwenden, um Fragen zu stellen, um wirklich in Diskurs über Lernkonzepte und Stoff zu kommen und vielleicht auch wirklich, um mal Zeit zu haben, sich um den Einzelnen zu kümmern, den vielleicht auch mal jenseits des inhaltlich-fachlichen eine andere pädagogische Frage gerade bedrückt, der ein persönliches Problem hat. Insofern wirklich der Lehrer die Möglichkeit hat, seiner eigentlichen Profession, nämlich der Pädagogik, nachzukommen. Damit einhergeht auch noch, dass irgendwie gute Lehre jetzt sichtbar wird, viel sichtbarer als früher. Es gibt eine Grundschullehrerin, die Millionärin geworden ist, nur weil sie ihre kleinen Unterrichtskonzepte, so zwei Seiten Arbeitsblätter online gestellt hat und die andere dafür 99 Cent gekauft haben. Aber offensichtlich waren die so gut, dass die einfach auf diese Weise eine Sichtbarkeit erlangt hat, die sie früher nie hätte bekommen können. Also da sieht man auch eine schöne Motivation. Es ist aber eben eine neue Rolle. Man ist Lernbegleiter statt Wissensvermittler und das ist ein fundamentaler Wandel für die Pädagogik und für das Selbstverständnis vor allem von Lehrkräften, was man jetzt nicht irgendwie von heute auf morgen ändern kann, aber, glaube ich, ein ganz wesentlicher Schritt und Erfolgsfaktor in der nächsten Zeit sein wird, sich damit auseinanderzusetzen. So, ich komme so langsam zur Zusammenfassung, versuche nochmal zu bündeln, was ich Ihnen versucht habe zu erzählen. Also Kernbotschaft, Digitalisierung kann Lösungen für bestehende Herausforderungen bieten. Wir haben über die Zugangsproblematik gesprochen, Lösungsmöglichkeiten beispielsweise über Online-Kurse. Wir haben über die Herausforderung von Vielfalt und damit natürlich auch von Qualität, von Unterricht, von Bildung, von Lernprozessen gesprochen und über Dimensionen wie personalisiertes Lernen, spielerisches Lernen, Peer-to-Peer-Learning, die da einen Beitrag leisten können. Und wir haben auch am Ende dann diese beiden Aspekte der Orientierung, des Jobmatchings, über Aspekte gesprochen, die stärker auf die sogenannte Employability, also letztlich die Arbeitsmarktbefähigung, einzahlen. Überall da kann Digitalisierung Teil der Lösung sein. Und deshalb glaube ich, ist es eben ganz wichtig, dass wir da eine positive Botschaft raussenden und die wirklich in den Mittelpunkt stellen, die eben deutlich macht, dass es helfen kann, bestehende Probleme und Herausforderungen zu lösen und dass es dabei eben nicht nur darum geht, Geräte irgendwie aufzuhängen und seien Smartboards oder was auch immer für technische Items, die selbst alleine erstmal überhaupt nichts bringen, sondern im Zweifelsfall eben verstauben oder als digitales Medium so genutzt werden wie eben früher analog eine Tafel. Ganz konkretes Beispiel für die Schule, da finde ich es immer sehr augenfällig, sehr häufig die Reaktion, die einem entgegenschlägt, ist, ja, wir haben doch schon so viele Probleme. Wir haben den Ganztagsausbau, wir haben Inklusion, wir haben individuelle Förderung und jetzt auch noch Digitalisierung. Ja? Und das ist es eben genau nicht, sondern es ist eben, muss deutlich werden, dass Digitalisierung Teil der Lösung sein kann, diese genannten Herausforderungen eben anzugehen und mit der wachsenden Vielfalt im Klassenzimmer klar zu werden. Also eine positive Botschaft, glaube ich, die immer wieder zu betonen ist, der Erfolgsschlüssel überhaupt auf dem Weg. Und gleichzeitig brauchen wir auch Ehrlichkeit. Wir sollten nicht anheimfallen zu denken, Digitalisierung sei das Allheilmittel für alle bildungs- oder pädagogischen Probleme, mit denen wir zu tun haben. Ich habe Ihnen hier noch eine Studie mitgebracht, die ist schon von 1976, also könnte sagen, sie hat historischen Charakter, aber sie ist, glaube ich, bis heute wichtig und aktuell. Sie kommt von Benjamin Bloom, einem amerikanischen Bildungspsychologen, der eben in den 1976 herausgefunden hat, dass es einen 2-Sigma-Effekt von Tutorial Instruction gibt. Was bedeutet das? 2-Sigma, also 2 Standardabweichungen. Wird ein Schüler besser, wenn er eine One-on-One, 1-zu-1-Betreuung über einen längeren Zeitraum erhält? Also letztlich der Privatlehrer, von dem immer viele auch träumen. Und 2-Sigma, 2-Standardabweichung bedeutet dann eben, dass aus einem durchschnittlichen Schüler ein Top-2%-Schüler wird, also Percentile 98. So. Und das ist natürlich gewaltig und man muss sehr ehrlich sein und sagen, dass wir das auch mit den besten digitalen Hilfsmitteln derzeit noch nicht erreichen können. Sie sehen das hier auf der Grafik von Ihnen aus rechts. Teach-to-One, diese 0,35-Standardabweichung, das ist das Beste, das ist dieses Beispiel, was Sie vorhin im Video gesehen haben, was sich bislang mit digitaler Hilfe erreichen lässt. Da wird dann immer noch aus einem durchschnittlichen Schüler ein, lassen Sie mal gucken, 0,35, naja, so ein Top-35% Schüler. Ja? Also ist jetzt nicht die Welt, aber es ist eben schon ein substanzieller Unterschied und es ist eben vor allem deutlich mehr als ein ordentlich guter Lehrer schafft. Also der Durchschnittslehrer zum 85% Lehrer ist eben nur 0,14 Standardabweichungen. Und es heißt überhaupt nichts, dass Lehrer nicht der entscheidende Faktor sind. Aber dennoch sehen Sie an der Stelle eben die Potenziale, die Lehrer, wenn sie sich digitaler Hilfe bedienen, eben auch hier erschließen können. Also kein Allheilmittel, aber eben ein wichtiger Faktor, der uns helfen kann. Was muss jetzt also konkret passieren, neben der guten Botschaft, die wir ins Land senden sollten? Und es sind drei Punkte, die ich Ihnen noch mitgeben möchte zum Schluss. Ganz wichtig, zweifellos Technik in den Dienst der Pädagogik zu stellen und eben nicht als Selbstzweck zu verstehen, in allen Bildungsbereichen, Schule, Hochschule, Aus- und Weiterbildung. Und wenn das gelingen soll, dann brauchen wir eben dafür auch ausgebildetes Fachpersonal und jenseits der Einzelkämpfer. Also es gibt viele spannende Lehrkräfte, die in Deutschland sich auch schon dem Thema angenommen haben, aber auch in dieser Stadt kenne ich den einen oder anderen, der mir dann im persönlichen Gespräch immer berichtet, dass er irgendwie, wenn er sich, also dass er deutschlandweit bekannter ist als an der eigenen Schule, irgendwie auf Resonanz stößt. Wir brauchen also Fortbildungen für ganze Kollegien an der Stelle. Das ist eine Schulentwicklungsaufgabe. Und man kann sowas in leicht abgeschwächter Form sicherlich auch für Hochschulen diskutieren, wenn es da um die Hochschuldidaktik geht. Zweiter Punkt, klar eigentlich, wir brauchen auch einen bestimmten politischen, rechtlichen Rahmen und eine moderne Infrastruktur, die das ermöglicht, aber es ist eben nur die notwendige und nicht die hinreichende Bedingung. Da geht es meines Erachtens wirklich um das Ermöglichen statt des Verbietens. Also wir haben immer noch ein Schulgesetz in Bayern, in dem drinsteht, dass Handys grundsätzlich in der Schule verboten sind. Und das ist meines Erachtens einfach der falsche Ansatz. Solche Geräte gehören nicht verboten, sondern als sinnvolles Arbeitsmittel auf den Tisch. Und da dann eben auch pädagogisch genutzt. Und wenn es irgendwie Anhaltspunkte gibt, dass es gerade schadet, dann auch gerne weg vom Tisch. Aber eben eine grundsätzlich andere Haltung, die sich eher dieser Dinge produktiv nähert als durch Verbote, ist da wichtig. Und dann geht es eben um Dinge grundsätzlich, irgendwie, wenn Sie kein WLAN in der Schule oder in der Hochschule haben, und das gibt es leider noch recht häufig, Hochschulen weniger als Schulen, dann braucht man über vieles, das ich hier sprach, gar nicht mehr anfangen, weiter zu diskutieren. Sie kennen all die Diskussionen um Urheber- und haftungsrechtliche Fragen. Sie kennen vielleicht weniger die Problematik der Lehrpläne. Das ist vor allem ein Problem, was wir in der Schule haben. Wenn wir über personalisiertes Lernen reden, dann scheitert das sehr häufig daran, dass wir irgendwie immer noch jahrgangsgebundene Lernziele haben, die am Ende eines Jahres erreicht werden müssen. Daran funktioniert es aber eben nicht, dass jeder auf persönlichem Weg in unterschiedlichem Tempo vorankommt, wenn spätestens nach 12 Monaten ein gemeinsames Ziel wieder erreicht werden muss. Da gibt es Beispiele, beispielsweise aus den Niederlanden, die uns zeigen, dass es auch anders geht und man sehr erfolgreich eine stärkere Flexibilisierung der Lehrpläne leben kann. Und dann eben nochmal sehr hochschulspezifische Themen, die kennen Sie bestimmt alle, Kapazitätsverordnungen, Lehrverpflichtungsverordnungen, die stammen alle noch aus einem analogen Zeitalter, wo man sich nicht vorstellen konnte, dass Lehre auch mal Teil oder teildigitalisiert oder teilweise sogar voll digitalisiert stattfinden kann. Die gute Nachricht ist aber, glaube ich, das Problem ist erkannt und die Politik hat sich da wirklich auch auf den Weg gemacht. Und insofern bin ich da eigentlich recht optimistisch, dass wir da relativ bald zu guten Lösungen kommen. Ja, und ganz zum Schluss, der Punkt ist mir eben dann doch immer noch wichtig. Das Thema mit den Daten ist ein ganz, ganz entscheidendes und es ist eines, was vielen Sorge macht, durchaus auch zu Recht, womit wir wirklich umgehen müssen. Denn der gläserne Lerner ist ein Problem, vor dem wir stehen. Viele der Dinge, über die ich gesprochen habe, funktionieren nur mit mit Daten, nicht alles, also kollaboratives Lernen, da müssen Sie erstmal keine Daten erheben, das ist einfach eine tolle Methode, die Sie digital unterstützt nutzen können. Aber anderes eben schon, und diese Daten sind auch interessant für Arbeitgeber beispielsweise, aber auch für viele andere. Und was eben nicht passieren darf, ist, dass man irgendwie in 20 Jahren mal gefragt wird, 8. Klasse, Mathe, was war denn da los? Und das ist eine reale Gefahr, mit der wir zu tun haben. Damit sowas nicht passiert, ein wesentliches Konzept sicherlich, das der Datensouveränität. Was meine ich damit? Da geht es einerseits darum, das Individuum zu berechtigen, über die Nutzung seiner eigenen Daten zu entscheiden, zu welchem Zweck und wie die ausgewertet werden dürfen. Aber eben nicht nur ums Berechtigen, sondern auch ums Befähigen. Und das ist wahrscheinlich der noch viel wichtigere Teil, dass solche Fragen wirklich fundamentaler Bestandteil von Curricula in der Schule sind, wo es auch um solche Aspekte geht. Wie funktioniert eigentlich das Internet? Was ist Big Data? Es gibt so viele Fragen, was macht ein Algorithmus, die dringend diskutiert und gelehrt gehören an der Schule und sicherlich auch noch später an der Hochschule. All das würde ich unter diesen Begriff der Datensouveränität fassen. Sicherlich eine ganz große Baustelle, der wir uns aber dringend nähern müssen. Selbst wenn Sie jetzt alles doof finden, was ich Ihnen erzählt habe, und selbst wenn ich es doof fände, es wird nicht aufzuhalten sein. Digitalisierung hat sich noch in keinem gesellschaftlichen Bereich aufhalten lassen. Wenn vor 10 Jahren Verlage auf den roten Knopf hätten drücken wollen, hätten sie es können, hätten sie es bestimmt gerne getan. Da es nicht aufzuhalten sein wird, mein Appell an, lasst uns an Organisationen orientieren, die das Ganze wirklich als Chance begriffen haben. Und da gibt es solche wie die Arizona State University, die noch, jetzt ein Beispiel aus den USA, die auch noch ganz andere Maßnahmen ergriffen hat, ein Global Freshman hier beispielsweise, wo irgendwie das erste Jahr jeder auf der ganzen Welt sich da frei online immatrikulieren kann und diejenigen, die es dann schaffen, auch wirklich, egal ob sie eigentlich hochschulzugangsberechtigt sind oder nicht, die Möglichkeit erhalten, auf dem Campus zu studieren. Wirklich sehr strategischen Ansatz, der immer den Studenten und dessen Nutzen im Mittelpunkt hat. Es gibt aber auch Beispiele aus Europa, mein Lieblingsbeispiel, die EPFL Lausanne, die eine sehr, sehr kluge Strategie zu diesem Thema Digitalisierung sich ausgesucht hat, die auch wirklich auf die Qualität der Lehre eingeht. Beispielsweise ein schönes Element, die machen größere Einführungsvorlesungen, sowohl in Präsenz als auch einmal digital als Online-Kurs. Und dann gucken Sie mal, wie die Abstimmung mit den Füßen läuft, ja? Welcher Kurs irgendwie mehr nachgefragt wird von den Studierenden. Und plötzlich hat da sich so eine richtige Lehrqualitätsdiskussion in der Fakultät gebildet, weil man eben auch mal schaut, wie macht der andere das denn? Und irgendwie plötzlich durch dieses Medium des parallelen Online-Kurses ein richtiger Qualitätswettlauf um gute Lehre an der Hochschule da gestartet worden ist. Und es gibt Beispiele auch aus dem Schulbereich, die Steve Jobs School, ich hatte das eben schon mal angesprochen, Holland, die auch wunderbar solche individualisierten Konzepte machen. Also der Appell, es jetzt als Chance zu nutzen und dann eben eher die Welle zu reiten, als sich von ihr überschwappen zu lassen. Vielen Dank. Applaus